Moin, hallo. Schön, dass Sie da sind. Hier. Schön, dass Sie im Video dabei sind. Verdunklung ist da, aber mit relativ hellem, also wenig, aber hellem Licht von draußen. Bitte Bescheid sagen, wenn das blendet und irgendwas nicht gut lesbar ist. Das geht vor allem an die Leute draußen. Und im Zweifel bitte einfach weiter in die Mitte rücken, dann können Sie besser sehen. Wir werden heute Abbildungsmatrizen kennenlernen. Yay! Endlich! Und gleich los. Wir haben die Generalvoraussetzungen, die wir die ganze Zeit haben. Also zwei Vektorräume, V und W, über dem gleichen Körper K und irgendwelche natürlichen Zahlen, die wir halt so brauchen, die auch 0 sein dürfen. Wenn nicht, sage ich das dazu. Und jetzt setzen wir die Dimensionen von V und W fest auf N und M. Insbesondere sollen die beide endlich erzeugt sein über K. Und wir schnappen uns einen Homomorphismus Phi, der von V nach W abbildet. Und ich freue mich, dass Sie das da alles wunderbar lesen können, auf der gesamten Fläche. Wir schnappen uns eine geordnete Basis B-Hut von V. Die Vektoren heißen B1 bis Bn. Wir schnappen uns eine geordnete Basis C-Hut von W mit Vektoren C1 bis Cm. Die Anzahl stimmt mit der Dimension überein. Gut, da haben wir schon was richtig gemacht. Und jetzt definieren wir eine Matrix M in folgender Weise. Wir schnappen uns die einzelnen Basisvektoren. Ich quatsche sie einmal durch für den Basisvektor B1. Wir nehmen B1. Wir bilden B1 mit Phi ab. Dann kommt irgendwas raus, das liegt im Vektorraum W. Im Vektorraum W können wir alle Elemente mit Hilfe der Basisvektoren C1 bis Cm darstellen. Also machen wir das jetzt mit dem Bild von B1 unter Phi. Und wir berücksichtigen die Reihenfolge der Basisvektoren, denn wir haben eine geordnete Basis gegeben. Und dann schreiben wir die Koeffizienten, die wir brauchen, so hin, dass man erkennt, wo die hingehören. Das heißt, wir nennen den ersten Koeffizienten Lambda 1,1, den nächsten Lambda 1,2 und so weiter. Und dann sind wir einmal so durch und haben die Koeffizienten für das Bild des ersten Basisvektors unter Phi. Dann nehmen wir den zweiten Basisvektor B2, bilden ihn ab mit Phi, stellen das Bild in der Basis C gut dar, kriegen Koeffizienten und achten wieder auf die Reihenfolge. Und wenn wir das oft genug gemacht haben, dann haben wir irgendwann alle Basisvektoren abgebildet und haben haufenweise Koeffizienten. Aber wir haben die so bezeichnet, dass wir immer wissen, wer wohin gehört. Wir wissen, welcher Koeffizient zum Bild von welchem Basisvektor gehört und an welcher Stelle er da steht. So ist das gemacht. Wir können die Leute also jetzt in eine Matrix schreiben. Diese ganzen Koeffizienten kommen in eine Matrix. Das Ganze ist sauber definiert. Wir wissen, was wohin kommt, denn wie ich gerade erklärt habe, gehen wir sowohl bei der Basis B-Hut in der gegebenen Reihenfolge vor, als auch bei der Basis C-Hut beim Darstellen. Es ist also klar, welcher Matrix-Eintrag wohin gehört. Und auf die Art und Weise entsteht die sogenannte Abbildungsmatrix für den Homomorphismus Phi bezüglich der Basen B-Hut und C-Hut und die kriegt eine Bezeichnung. Damit man sich die Bezeichnung ein bisschen besser merken kann, also was wo steht und was wohin gehört, habe ich einen Vorschlag. Das wird wieder ein Bild. So sieht das Ganze linear aus, das ist die Bezeichnung. Und so könnte man sich vielleicht merken, warum da was wie steht. Ich schnappe mir die Vektoren aus B-Hut nacheinander in der richtigen Reihenfolge und bilde sie mit Phi ab. Also abbilden mit. Ups. So. Abbilden mit. Dann habe ich das gemacht, dann kommen da die Bilder raus. Dann stelle ich die als Linearkombination dar mit C-Hut. Dann bilden wir ab, stellen da mit dem dritten Eintrag, nämlich mit der Basis bei der Bahn. Und alles, was da steht, ist wichtig. Und es, man könnte noch mehr Dinge dran schreiben, mach ich nicht, weil es schon genug ist. Aber alles, was da steht, ist wirklich wichtig. Und nochmal, warum ist es wichtig, dass die Basen geordnet sind? Weil wir wissen müssen, in welcher Reihenfolge wir abbilden und weil wir wissen müssen, in welcher Reihenfolge wir die Koeffizienten in den Linearkombinationen schreiben. Ansonsten wäre nicht klar, was in der Matrix wo steht. Die Reihenfolge bei B-Hut sagt uns, was in welcher Zeile steht.
gerade darüber zuhut, sagt uns, was in welcher Spalte steht. Und jetzt gucken wir uns ein Beispiel an, wie das aussieht. In Wirklichkeit haben wir das in der letzten Vorlesung schon gesehen. Und da habe ich auch schon innerlich ein bisschen gefeiert, aber da hieß das Ding halt noch nicht an.
Also gucken wir, was wir da gemacht haben. Beispiel 6.4. Erinnern wir uns, was da passiert ist? Die Vektorräume, die wir da am Wickel hatten, waren R hoch 3 und R Quadrat. Wir haben im Startraum V mit der geordneten Standardbasis gearbeitet und wir haben im Zielraum W mit einer Basis gearbeitet aus den beiden Vektoren 1,1 und 2,0 und die hießen C1 und C2 und die haben wir angeordnet. Und dann haben wir schon ganz viel ausgerechnet. Wir haben uns schon überlegt, was die Abbildung macht, Phi, haben schon ausgerechnet, was die Bilder der Standardbasisvektoren sind und wie man die mit den Koeffizienten, also mit den Basisvektoren aus C-Hut und dann in den Linearkonnektionen schreibt und was für Koeffizienten da rauskommen. Und dann kam diese Matrix raus. Letztes Mal wurde ich gefragt, wie ich das handhabe mit Kommazahlen in Tupeln oder Matrizen. Gar nicht, ich schreibe keine Kommazahlen hin, ich schreibe Brüche hin. Und die Matrizen werden dann manchmal ein bisschen groß, aber trotzdem ist es häufig noch mit Brüchen besser lesbar, wenn man genug Platz lässt, als mit Kommazahlen. Vor allem dann, wenn da auch noch Tupel rumlaufen, wo wir die Einträge ja mit Kommata trennen. Wenn Sie Kommazahlen schreiben wollen, dann nehmen Sie anstelle eines Kommas einen Punkt. Das ist, also kann man machen, es wird auch international verstanden. Und dann umgehen Sie das Problem, dass man vielleicht sonst die Einträge nicht gut unterscheiden kann. Falls mal sowas vorkommt. Jetzt steht hier also diese Matrix. Und mit den Bezeichnungen, die wir gerade eingeführt haben, ist das jetzt die Abbildungsmatrix für Phi, beginnend in der Basis B-Hut und mit Zielbasis C-Hut. Später kürzen wir das ab und sagen einfach nur noch M, Phi, B-Hut, C-Hut. Wir wissen ja, was in welcher Reihenfolge da steht und warum. Und jetzt kommt ein kleines Wunder, das kommt heute noch mehrfach, aber beim ersten Mal muss ich es besonders feiern. Und zwar möchte ich jetzt einen Vektor aus V hernehmen und möchte ihn abbilden. Und ich behaupte, dass es mindestens zwei kanonische Arten gibt, das zu tun. Und jetzt und für immer haben Sie diese Möglichkeiten zur Verfügung und können immer entscheiden, außer wenn ich Ihnen sage, es nicht zu tun, was davon Sie besser und praktischer finden und was weniger fehleranfällig ist. Erste Variante, ich möchte den Vektor 2,2,0 abbilden und mache das, indem ich mir überlege, naja, ich kenne ja die Bilder der Basisvektoren, das heißt, ich schreibe einfach meinen Vektor mithilfe der Basisvektoren von vorhin, setze die Bilder ein und rechne das irgendwie aus. Okay, das habe ich da aufgeschrieben. B-Hut ist ja die Standardbasis, das heißt, es ist ganz einfach. 2,2,0 ist dann einfach 2 mal der erste plus 2 mal der zweite. Dann setze ich für den ersten das Bild ein unter Phi, für den zweiten auch. Irgendwo stehen die Bilder, dann trage ich die halt ein, rechne aus, was rauskommt und dann habe ich irgendein Bild. In diesem Fall 2,0, das ist genau einmal der zweite Basisvektor aus der Zielbasis. Okay? Was habe ich also hier ausgenutzt? Ich habe ausgenutzt, dass ich die Bilder der Basisvektoren kenne und ich habe ausgenutzt, dass das ein Homomorphismus ist, dass es also okay ist, meinen Vektor als Linearkombination zu schreiben mit Basisvektoren und dann einfach die Bilder einzusetzen. Wenn das irgendeine Abbildung wäre und kein Homomorphismus, dann wäre nicht klar, dass das funktioniert. Nur noch mal so am Rande, die Homomorphie-Eigenschaft ist wichtig. Jetzt kommt eine andere Möglichkeit, das zu machen. Wir haben ja jetzt unsere Abbildungsmatrix. Die andere Möglichkeit ist, dass ich mir den Vektor 2,2,0 hernehme und dass ich mir den Koordinatenvektor dazu hinschreibe. Das ist jetzt eine Weile her, dass wir über Koordinatenvektoren gesprochen haben und die Koordinatenabbildung. Deswegen wiederhole ich das gleich nochmal, was da passiert. Ich schnappe mir den Koordinatenvektor und für die Standardbasis ist das einfach. Da schreibe ich den Vektor selber nämlich einfach hin. Den kann ich als Matrix interpretieren mit einer Zeile und drei Spalten. Also passt der multiplikationstechnisch von links zu unserer Abbildungsmatrix und ich multipliziere einfach mal, weil ich es kann. Dann kommt eine Matrix raus mit einer Zeile und zwei Spalten. Da steht 0 und 1 drin. Das kann ich als Vektor lesen und interpretiere das jetzt einfach als Koordinatenvektor, aber im Zielraum mit meiner Zielbasis und rauskommt einmal der zweite Basisvektor und das ist das Bild. Das heißt, hier ist eine andere Möglichkeit, Bilder auszurechnen. Anstatt eine Zerlegung zu machen, Linearkombinationen einsetzen, ausrechnen, mache ich eine Matrixmultiplikation. Und es kommt dasselbe raus. So, wie war das nochmal mit der Koordinatenabbildung? Wenn ich eine Basis habe und die angeordnet habe und habe irgendeinen Vektor aus dem Vektorraum, zu dem die Basis gehört, mit der ich angefangen habe, dann kann ich ja diesen Vektor in der Basis darstellen als Linearkombination. Das geht nur auf genau eine Weise, sonst wäre es keine Basis. Und wenn ich die Reihenfolge festgelegt habe, dann sind auch die Koeffizienten in ihrer Reihenfolge festgelegt. Dann kann ich den einen Vektor schreiben. Und das ist der sogenannte Koordinatenvektor bezogen auf die Basis. Und die Abbildung, die jenem Vektor den entsprechenden Koordinatenvektor zuweist, ist die Koordinatenabbildung. Das haben wir schon gesehen. Schon eine Weile her. Wenn Sie eine Erinnerung brauchen oder an dem Beispiel nochmal durchgeext haben wollen, wie das genau geht, sagen Sie es schon. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie wir bei Homomorphismen Bilder ausrechnen können. Wir können das zu Fuß machen, Linearkombination oder mit Matrixmultiplikation. Wenn Sie also merken in Zukunft, dass Sie gerne mit Matrizen arbeiten und das gut können und schnell und so, dann haben Sie hier eine Möglichkeit, die anders ist als das, was wir bisher gemacht haben. So, jetzt möchte ich nochmal einen anderen Standpunkt einnehmen, nämlich wir müssen ja nicht mit einer Abbildung anfangen und dann die Matrix basteln und dann irgendwas tun. Nö, wir können auch mit einer Matrix anfangen. Sagen wir mal, jemand gibt uns so eine Matrix in die Hand, hier steht eine, die heißt A, 1, 0, minus 1, 2, 1, 0. Und dann können wir uns fragen, was kann man mit dieser Matrix so machen? Und ja, mir fallen auch viele andere Dinge ein, die wir mit der Matrix machen könnten. Aber sagen wir doch mal, wir wollen die gerne als Abbildungsmatrix interpretieren. Dann müssen wir uns jetzt überlegen, in welchem Kontext das sinnvoll ist. Das heißt, wir müssen schauen auf die Anzahl der Zeilen und Spalten, um zu gucken, welche Dimensionen der Start- und der Zielraum haben müssten, damit das passt. Und wir müssen entscheiden, was wir denken, woher die Einträge kommen. Hier würde ich jetzt sagen, ich interpretiere die Zahlen als reelle Zahlen, arbeite also über dem Körper R und dann kann ich mir einfach R hoch irgendwas angucken als Start- und Zielraum. Oder? Also gucke ich, zwei Zeilen heißt, ich kann zwei Basisvektoren damit abbilden. Also fange ich in einem zweidimensionalen Vektorraum über R an. Ich kann mir aussuchen, welchen ich nehme, wenn ich das jetzt interpretiere. Also nehme ich einfach R Quadrat. Und im Ziel, da muss ich jetzt auf die Anzahl der Spalten gucken. Wie viele Vektoren brauche ich, um die Bilder darzustellen? Da brauche ich immer drei. Das heißt, ich habe im Zielraum eine Basis mit drei Elementen. Also kann ich zum Beispiel R auf 3 nehmen. Ich denke mir jetzt also eine Abbildung aus, die von R Quadrat nach R hoch 3 geht und zu der diese Abbildungsmatrix gehört. So, wie kann ich das machen? Na, ich kann mir auch Basen ausdenken. Ich könnte zweimal die Standardbasis nehmen, wenn ich das will, aber es ist mir gerade zu langweilig. Ich möchte die Basen nehmen, die wir schon haben, B-Hut und C-Hut. Und was mache ich dann? Na, ich könnte jetzt einfach sagen, der erste Basisvektor C1 von R Quadrat wird abgebildet auf das, was die erste Zeile der Matrix mir sagt. Also einmal der erste Basisvektor, 0 mal der zweite, minus einmal der dritte und dann kommt der Vektor 1, 0, minus 1 raus. Der kommt deshalb raus, weil im Zielbereich die Basis, mit der wir arbeiten, die Standardbasis ist. Wenn das eine andere Basis wäre, dann hätten wir erstmal mit den Koeffizienten alles ausrechnen müssen. Aber hier ist es halt einfacher. Dann kommt der zweite Basisvektor C2 und die Abbildungsvorschrift dafür kann ich in der zweiten Zeile der Matrix ablesen. Das Bild ist nämlich zweimal der erste Basisvektor plus einmal der zweite plus 0 mal der dritte und eingesetzt kommt dann der Vektor 2, 1, 0 raus. So kann man also, wenn man eine Matrix gegeben hat, die Matrix als Abbildungsmatrix interpretieren und dabei ist egal, ob einem jemand schon Basen vorgibt, so wie ich das jetzt gemacht habe, oder ob man sich alles selbst ausdenkt. Das funktioniert immer. Es muss halt nur zusammenpassen. Ne? Was sind die Dimensionen? Sind die Räume über dem gleichen Körper definiert? Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich jetzt eine Abbildung Alpha definieren, indem ich sage, ich bilde die Basisvektoren C1 und C2 so ab, wie ich es gerade beschrieben habe, und mache dann lineare Fortsetzung. Da kommt ein Homomorphismus raus. Dessen Abbildungsmatrix zu diesen Basen, genau das ist, was da steht, denn so haben wir ja angefangen. Da könnte man jetzt so ein Reverse Engineering machen. Ich möchte jetzt nochmal zeigen, wie man mit den Infos, die wir haben, Bilder ausrechnen kann von irgendwelchen Vektoren. Für die Basisvektoren wissen wir ja schon, wie es geht, da stehen die Infos in der Matrix. Aber was ist denn mit anderen Vektoren? Und genau wie vorher stehen uns jetzt zwei Möglichkeiten zur Verfügung, mindestens, ich zeige nur zwei, und zwar die gleichen wie vorher. Wenn Ihnen jetzt jemand irgendeinen Vektor gibt, und ich habe als Beispiel hier den Vektor 1, minus 1 hergenommen, und Sie wollen den mit Alpha abbilden, na, was machen Sie? Sie haben ja keine allgemeine Vorschrift. Ne? Da steht nirgends, wohin ein beliebiger Vektor XY abgebildet wird. Das sehen wir nicht. Könnte man sich herleiten aus der Abbildungsmatrix. Aber das haben wir jetzt nicht getan. Oh, wenn Sie das sehen wollen, sagen Sie es schon Glück. Haben wir jetzt nicht getan. Stattdessen überlegen wir nochmal, wie können wir abbilden, wenn wir berücksichtigen, dass es ein Homomorphismus ist und dass wir die Bilder der Basisvektoren kennen. Na, dann kann man das machen, was wir vorhin auch gemacht haben im ersten Verfahren. Das heißt, wir schreiben den Vektor 1 minus 1 mithilfe unserer Basis, C1, C2. Da habe ich hingeschrieben, was für eine Linearkombination da rauskommt. Man nimmt minus 1 mal C1 plus 1 mal C2. Dann bildet man das alles mit Alpha ab und das funktioniert, weil wir ja die Bilder von C1 und C2 unter Alpha schon ausgerechnet haben. So haben wir ja angefangen mit unserer Matrix. Also setzen wir ein, rechnen aus und kriegen den Vektor 1, 1, 1. Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2. Wir gehen nicht über die Linearkombination, sondern wir gehen wieder über die Matrix und über die Koordinatenabbildung. Das heißt also, wir nehmen uns den Koordinatenvektor für 1 minus 1 her. Den kennen wir haben ja gerade eine Darstellung ausgerechnet. Der Koordinatenvektor ist lustigerweise minus 1, 1, also genau die Einträge vertauscht. Die Abbildungsmatrix ist A und wir haben ja schon gesehen, dass dann Multiplikation mit der Abbildungsmatrix den Koordinatenvektor für das Bild ergibt. Also nehmen wir jetzt den Vektor minus 1, 1, interpretieren ihn als Matrix mit einer Zeile, multiplizieren mit der Abbildungsmatrix, dann kommt irgendwas raus. Ah, da kommt der Vektor 1, 1, 1 raus, beziehungsweise die Matrix mit einer Zeile, 1, 1, 1. Und das ist genau der Koordinatenvektor für das Bild, denn im Bild haben wir ja die Standardbasis benutzt. Das heißt, da ist der Vektor dasselbe wie sein Koordinatenvektor. Das waren zwei Möglichkeiten, jetzt an zwei Beispielen durchgeführt, wie man Bilder ausrechnen kann, wenn man einen Homomorphismus gegeben hat, egal wie. Das ist jetzt der Punkt. Egal, ob Sie jetzt einen Homomorphismus mit Abbildungsvorschrift haben oder durch Bilder einer Basis oder in Form einer Matrix, Sie haben jetzt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, Bilder auszurechnen. Und wir werden im Laufe der Vorlesung erarbeiten, wie die verschiedenen Möglichkeiten uns möglichst schnell gewisse Informationen liefern. Was für Fragen haben Sie zur Abbildungsmatrix? Was für Fragen haben Sie zu diesen verschiedenen Rechenwegen? Wo genau brauchen Sie jetzt noch was? Ah, okay. Gucke ich mal, Sie waren zuerst.
Wie genau kommt man jetzt nochmal auf die Abbildungsmatrix von der Basis aus gesehen?
Können wir gleich nochmal kurz besprechen. Ich schaue mal, was Sie haben.
Ich weiß jetzt nicht, woher die Vektoren C1 und C2 kommen, weil wir haben die ja oben als, sage ich jetzt mal, Vektoren gut definiert. Und die wollen ja nur.
Ja, das sind die gleichen. Das sind immer noch dieselben. Ich habe die gleichen Bezeichnungen behalten.
Aber die sind ja, die haben ja hier drei Einträge und oben waren nur zwei.
Nee. C1 und C2 haben weiterhin nur zwei Einträge. Was danach passiert ist, ist, dass ich dann C1 und C2 schon mit Alpha abgebildet habe und dann die Bilder hingeschrieben habe. Das heißt, dazwischen ist noch ein Rechenschritt passiert. Ich schreibe mal was dazu an und dann gucke ich mal, ob Ihnen das weiterhilft. Und ich habe Ihre Frage nicht vergessen.
Also da steht doch minus 1 mal C1 plus C2, das Ganze hoch Alpha.
Die Kreide ist irgendwie nicht so leistungsfähig.
Jetzt benutze ich die Homomorphie-Eigenschaft. Dann steht da minus 1 mal C1 hoch Alpha plus C2 hoch Alpha. Und jetzt setze ich diese beiden Bilder ein. Und das sind die Vektoren mit drei Einträgen, die da stehen. Das ist genau dieser Rechenschritt. C1 und C2 sind die Vektoren von vorher und die hatten zwei Einträge.
Bevor ich gleich dazu komme, gibt es noch mehr Fragen in der Art, also zu irgendwelchen Rechenschritten oder zu den Einträgen oder wie ich auf Linearkombinationen gekommen bin?
Kommt ja dann noch ein Schritt, wo Sie C1 und C2 einsetzen.
Genau, und das ist der nächste Schritt, der da steht. C1 hoch Alpha kenne ich, das steht da drüber, das ist der Vektor 1, 0, minus 1. Und C2 hoch Alpha kenne ich auch, das ist der Vektor 2, 1, 0. Das steht alles ein paar Zeilen da drüber, das sind die gleichen Bilder.
Ah ja.
Die habe ich einfach eingesetzt. Das heißt, die Rechnung, die wir da gemacht haben, wo wir einmal die Bilder ausrechnen, die brauchen wir, egal ob wir nur die Linearkombination benutzen für den Koordinatenvektor oder ob wir die Bilder benutzen, um einzusetzen. Aber es ist sinnvoll, einmal diese Rechnung zu machen. Genau, danke. Vielen Dank für die Fragen. Gibt es noch mehr? Ich könnte jetzt, es kommen natürlich noch mehr Beispiele, aber ich könnte jetzt Folgendes anbieten. Ich könnte mir spontan noch ein Mini-Beispiel überlegen, wo wir nochmal selber mit der Hand eine Abbildungsmatrix ausrechnen. Das wird mini-klein. Wenn Sie mehr wollen, seien Sie schon lügt. Und wir werden noch so viele Abbildungsmatrizen ausrechnen. Aber soll ich mal kurz eine aus dem Hut zaubern? Gut. Dann zauber ich mal kurz.
Frage, weil das schon ein schönes Bild ist. Okay, ich habe ja gesagt, nicht klein, also geht die Abbildung von R² an R². Oh, und ich möchte jetzt nicht bei einer Standardbasis machen, auch wenn ich das garantiert gleich bereue. Ich mache mal, B-Gut besteht aus den Vektoren 1, 1 und 0, minus 1. Und C-Gut ist die Standardbasis, aber ein anderer Reihenfolge, also 0, 1, 1, 0. Damit es ein bisschen lustiger ist, und ich habe ein bisschen Angst, aber okay. Und jetzt definiere ich die Bilder. Ah nee, nein, ich mache eine Abbildungsvorschrift. Das ist noch lustiger. Augenblick, jetzt quatschen wir alle durcheinander in meinem Kopf.
Da ist so ein Knallorange.
Das sind die Leute. Boah, ja, das knallt wirklich. Das sind die Leute, die in die Matrix kommen. Ja. Dasselbe hier drüben. Ich habe abgebildet. Jetzt stelle ich das da in meiner Basis C-Hut. Dann habe ich minus einmal. Und jetzt puzzle ich alles zusammen für meine schöne Matrix M, Alpha, B, Hut, C, Hut und ich folge der Vorschrift, die da hinten rechts steht. Ich fange an mit B, Hut und bilde die Vektoren in der richtigen Reihenfolge mit Alpha ab. Erster Vektor, ja stimmt, erster Vektor, hier steht er abgebildet. Dann soll ich das darstellen mit C, Hut, das habe ich gemacht und die beiden Koeffizienten sind 2 und minus 1. Also schreibe ich 2 und minus 1 da rein. Jetzt habe ich den zweiten Vektor, das ist der, den habe ich abgebildet, das habe ich dargestellt und die Koeffizienten sind minus 1 und 1. Fertig ist die Abbildungsmatrix. Hat es gehalten?
Ja, ein bisschen.
Gut, ein bisschen ist besser als nicht.
Ja. Mit der Abbildungsmatrix was abbilden. Also jetzt als
ja.
Beispiel.
Achso, nicht nur theoretisch, sondern Sie wollen das jetzt tun.
Ja.
Ja, jetzt rufen Sie alle durcheinander. Ich gucke mal, ob es noch andere Anmerkungen gibt, ja?
Können Sie einmal zeigen, welche minus 1 von wo kommt? Also,
ja.
Sie hat zweimal minus 1. Und
Sagen Sie mir einen Vektor, den Sie abbilden wollen.
3, 4.
Danke. Welche Variante?
Als Linearkombination mit der Linearkombination.
Okay, denn da oben steht eine Abbildungsvorschrift. Das könnten wir machen, das ist ein bisschen langweilig, aber wir können es.
Das ist schon, das ist sehr toll. Nee, ich sehe nichts, was annähernd so schön ist. Dann gucke ich mal in meinen eigenen Farben. Ah, dieses Lila finde ich, ach nee. Das Lila war hier schön, aber auf der Tafel nicht so schön. Und das vergesse ich regelmäßig.
Probieren wir mal Blau. Die Vorlesung verläuft völlig anders als geplant. Numerische Verfahren verwenden, aber das geht nur, wenn man versteht, was die Matrix zu tun.
Okay.
Deswegen braucht man das. Nö, sinnvolle Frage. Ich habe noch mehr Hände zu sehen.
Ja.
Sie?
Wann genau sind die jetzt um die 6 bei den Vektoren? Also für 1 ist ja minus 4.
Weil sie gut so aussieht, wie es aussieht. Das ist der Koordinatenvektor für die Basis. Also habe ich dann 7 mal den ersten, also 0, 7, und minus 4 mal den zweiten, also minus 4, 0. Und wenn ich das zusammenzähle, kommt genau das raus. Genau. Also was da steht, ist meistens nicht das Ergebnis, sondern es ist der Koordinatenvektor für das Ergebnis. Und das ist einer der Standardfehler, den Studis machen. Je öfter wir den hier zusammen machen, desto besser. Dann kann ich jedes Mal sagen, falsch, nein, 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 bitte machen Sie das Rechner so nicht. Und dann machen Sie es falsch. Und wenn doch, dann schreibe ich ihn. Hat Ihre Frage sich erledigt? Dann überlegen Sie noch kurz und in der Zwischenzeit nehme ich eine andere Frage. Und ich habe hier noch, die hat sich erledigt. Okay, dann gucke ich mal, ob meine Fragen aufgeploppt sind. Ja.
Warum ist 7 minus 4, also die Matrix dasselbe wie jetzt der Vektor minus 4, 7?
Ist es nicht. Das ist eine Matrix mit einer Zeichnung zwei Spalten. Aber ich interpretiere sie als Vektor, als Koordinatenvektor bezogen auf die Basis CU. Und wenn ich das einsetze, dann kommt dieser Vektor raus. So funktioniert es. Und ich weiß gar nicht, ob ich da später noch einen Satz habe oder es nochmal total explizit drinsteht. Aber das ist ein Verfahren, was wir hier an Beispielen sehen, aber was ganz allgemein funktioniert. Anstatt Bilder irgendwie anders auszurechnen, und ja, manchmal ist es praktisch, aber manchmal nicht, manchmal habe ich auch die Info einfach nicht. Wenn Ihnen jemand einfach irgendeine Matrix gibt und Sie haben die Info drumherum nicht, dann ist manchmal das Einfachste, Koordinatenvektor, Matrixmultiplikation, Koordinatenvektor, fertig. Und je besser Sie in Matrixmultiplikation sind, desto eher ist das wirklich ein schneller Weg. Was noch? Was noch, was noch? Ja.
Woher kommt das 3 minus 1 und 5?
Das ist der Koordinatenvektor für den Vektor, mit dem ich starte. Denn ich möchte ja die ganze Zeit diesen Vektor abbilden. Das war ja der Plan. Ne? Das war das, worum ich gebeten wurde. Wir wollten einen Vektor abbilden, und zwar den. Und hier steht, wie ich diesen Vektor mit der Basis, mit der ich starte, also mit B, als Linearkorrelation schreiben kann. Und die Koeffizienten sind 3 und minus 1. Und dann schreibe ich die in den Koordinatenvektor und interpretiere ihn. Ich stehe jetzt hier noch kurz rum. Hier ist jetzt noch Fragenzeit. Wenn ich darüber gewandt habe, dann kann ich noch nicht
weiter. Ja. Aber das ist den Schritt ja auch mit der Matrix erst dann machen, wenn man sich das schon als Linearkorrelation aufgeschlüsselt hat.
Ich brauche die Koordinaten dafür. Die kriege ich halt nicht geschenkt. Aber ich muss nicht diese ganze Rechnung machen. Nö, muss ich nicht. Und insbesondere sehen wir hier, dass egal ist, ob ich die Bilder der Basisvektoren irgendwo stehen habe. Sie stehen quasi versteckt in der Matrix drin. Das heißt, ich muss diese Rechnung nicht machen. Ich kann auch einfach das machen und dann wieder loswerden. Ja. Insbesondere kommen Sie bei all diesen Varianten hin und her, von überall nach überall, wenn Sie einmal gesehen haben, wie es geht. Und sagen Sie es schon nö, wirklich gerne. Ich kann, doch, ich könnte, aber ich möchte nicht, all diese Rechnungen und all diese Varianten hier an mehreren Beispielen durchlesen. Das dauert extrem lange und wir können das in Workshops machen. Ich kann das für Sie machen in Podcast-Folgen, bis der Tag endet. Gar kein Problem, da fällt mir genug ein. Aber hier muss ich mich wissen. Ja?
Ist der Koordinatenvektor immer genau das umgedrehte?
Nö, das passiert selten. Manchmal ist es der Vektor selber, manchmal ist es umgedreht, manchmal ist es was ganz anderes. Also hier zum Beispiel 3, 4, 3, minus 1, ganz anders. Ja, hängt von der Basis ab. Und die Schönheit einer Basis oder die Praktikabilität einer Basis kriegt dann plötzlich sehr viele Gesichter. Manche Basen sehen schön aus nach dem Motto, ich sehe sofort, dass es eine Basis ist. Dann kommt die nächste Basis, die sieht ganz schrecklich aus, aber dafür ist dann vielleicht die Matrix super schön. Ja, liegt dann auf einmal im Auge der Person, die rechnet. Ich lasse mich nicht aus, ich lache, weil ich es anscheinend so schlecht erklärt habe, dass du dreimal nachgefragt hast. Das tut mir wirklich leid. Nein, ich meine es ernst. Ich habe es anscheinend nicht gut erklärt oder zu schnell. Thank you.
dreimal gesagt, aber ich habe es nicht hingeschrieben.
Und die Basis, um die es geht, sehr gut, die steht halt ganz da oben. Ich verstehe, dass man das nicht sofort sieht. Das ist total okay. Und ich weiß, ich sage das oft, ich sage es nochmal. Mir ist lieber, Sie fragen hier dreimal nach und auch dreimal die gleiche Frage, das macht mir wirklich nichts aus. Das ist total okay. Wenn ich lache, dann hat das andere Gründe. Lieber so, als dass Sie dann frustriert über die Übungsaufgaben sitzen oder in der Klausur. Wirklich, das ist total okay. Und schon haben wir. Ja, nehmen Sie mich beim Wort. Deswegen stehe ich.
Was ist der Gedanke dahinter, dass wir jetzt im C gut in Essen verzichten und wie es gut in Essen gut in B durchgehen?
Der Zielraum ist der, zu dem die Basis zielt. Also müssen wir nach, was auch immer wir tun, alles, was mit Abbilden zu tun hat, bringt uns ja den Zielraum. Und in dem Fall ist die Motivation mit der Matrix das, was quasi das Abbilden macht. Das heißt, wir müssen jetzt den Zielraum finden. Der Anfang bezog sich auf Wehmut, deswegen ist der erste Koordinatenvektor der zu Wehmut. Aber nach dem Abbilden sind wir im Zielraum, da müssen wir ziehen. Und deswegen habe ich das da auch an der Matrix so dran gemalt. Ne? Man bildet die Leute aus wenig ab, aber nach dem Abbilden muss man sich um Ziel kümmern. Das Bild kann helfen.
Aber die Abbildungsmatrix ist ja jetzt quasi nur für die Variante 3 nötig, oder? Weil
ja.
Die Linearkombination-Variante geht ja auch ohne
Abbildungsmatrix. Ja. Es gibt ganz viel, was wir ohne Matrizen können. Wenn wir schauen, was wir alles schon gelernt haben, das geht alles ohne Matrizen. Und auch in Zukunft wird es ganz viele Fragen geben, die Sie ohne Abbildungsmatrix beantworten können. Und dann wird es Fragen geben, die ohne Abbildungsmatrix nicht oder nur schwierig zu beantworten sind oder bei denen die Abbildungsmatrix hilft, dass man sie schneller sieht. Ja, klar. Klar, klar, klar. Keine Fragen mehr erstmal.
Okay, wow. Gut. Dann sage ich mal Danke an die Person, die mich gebeten hat, direkt ein Beispiel zu machen. Und danke an alle, die jetzt 100.000 Fragen gestellt haben, denn das war anscheinend nötig. Ja, ja, gut. Schön, dass wir Zeit dafür hatten. Noch mehr Beispiele. Standardbeispiele, die wichtig sind und die man gerne vergisst. Erstes Beispiel, was passiert eigentlich mit der identischen Abbildung? Was passiert, wenn ich einfach gar nichts mache? Wenn ich zweimal dieselbe Basis verwende in meiner Abbildung, also in der Matrix zur Abbildung, dann können wir sehen, was passiert, oder? Ich schnappe mir die erste Basis, ich bilde die Vektoren ab, bei der Abbildung passiert aber nichts. Das heißt, das Darstellen in der Basis ist einfach, dass ich die Vektoren selber hinschreibe. Das heißt, ich habe dann da eine 1 und ansonsten lauter Nullen. Und dementsprechend ist die Matrix, die rauskommt, die Einheitsmatrix. Ich gucke Sie sehr irritiert. Möchten Sie das auch nochmal in einem kleinen Beispiel sehen?
Ja.
Ich bin schon wieder aus dem Bild gelaufen.
Ich bleibe mal kurz bei a². Und wir nehmen zweimal die gleiche Basis. Wir nehmen zweimal c². So. Wie stelle ich die Matrix auf? Da drüben ist das Bild, was ich machen muss. Und wichtig ist, dass wir hier jetzt zweimal die gleiche Basis haben und das geht, denn Start- und Zielraum sind ja gleich, das ist r². Ich fange jetzt also an mit dem ersten Eintrag in Zuhut. Da drüben steht die Basis ja, der erste Vektor ist 0,1. Wo lande ich, wenn ich 0,1 mit der identischen Abbildung abbilde? Was kommt raus?
0,1.
Wie stelle ich den Vektor 0,1 in der Basis Zuhut dar? Einmal der Vektor 0,1. Und brauche ich den zweiten Vektor? Nö, also steht da eine 0. Also 1, 0. Zweiter Vektor. Der zweite Vektor in C-Hut ist 1, 0. Was passiert mit 1, 0, wenn ich den mit der identischen Abbildung abbilde? Wo landet der? Bei 1, 0. Wie stelle ich den in C-Hut dar? Ja, Reihenfolge beachten.
Also
0 mal 0,1. Genau. 0 mal der erste, einmal der zweite, also ist das die Matrix. Und so ist es immer, egal welche Basis ich nehme. Aha.
identische Abbildung. Ja, jetzt können wir noch kurz nachdenken. Machen Sie Vorschläge.
Ich hätte jetzt gesagt, dass es dazu führt, dass die Basen gleich sein müssen.
Nö. Ich darf diese Abbildungsmatrix hinschreiben, ich darf die ausrechnen, ich muss nicht zweimal die gleiche Basis haben. Kann mir keiner verbieten. Folgen Sie der Vorschrift, was müssen wir machen? Ich sehe die ersten Vorschläge und dann gucken wir gleich mal, woher Ihre Intuition kam.
Also den Vektor 1, 1 kann man darstellen mit einmal 0, 1 und einmal 1, 0.
Genau, ich nehme den Vektor, ich bilde ihn ab, es passiert nichts. Ich stelle ihn da und bringe den Koeffizienten 1 und 1. Ich nehme den zweiten Vektor, ich bilde ihn ab, es passiert nichts. Was kommt raus?
Minus 1 hier.
Ja. Also glaube ich, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber es stimmt, ja. Also, Merkregel 1, selbe Basis, identische Abbildung ergibt die Einheitsmatrix. Regel 2, verschiedene Basen, alles kann passieren. Naja, wirklich hätte nicht alles, aber auf jeden Fall muss nicht die Einheitsmatrix rauskommen. Überlegen Sie nochmal, ob Sie einen Aha-Effekt hatten gerade, den Sie vielleicht mit uns teilen möchten. Das wäre cool. Ansonsten gucke ich, was Ihr Kollege möchte.
Im Skript, dieses IN, was dort steht.
Das ist die Einheitsmatrix der Größe N kreuz N. Ja, haben wir irgendwann bestimmt schon mal eingeführt und wieder vergessen. Ist okay. Ich hätte Sie auch nochmal daran erinnern können, das wäre netter gewesen. Ja. Ja.
Das sind den geordneten Basissätzen ziemlich praktisch. Ich frage mich mittlerweile, was ist der Vorteil von der Mengenschreibweise?
Oh, hervorragende Frage. Zunächst mal gibt es ganz viel, was man mit Basen machen kann und möchte, wo die Reihenfolge egal ist. Und wenn man dann jedes Mal ein Tupel benutzt, dann macht es das unnötig kompliziert. Hinzu kommt noch, dass das ist jetzt so eine, okay, vielleicht ist es nerdig, aber bei einer Menge habe ich halt eine Schreibweise. Irgendwas ist ein Element aus der Menge, das kann ich mir hernehmen und ich kann Durchschnitte bilden und all sowas. Bei Tupeln müsste ich mir erstmal überlegen, was bedeutet das alles? Ich müsste neue Notationen einführen und im schlimmsten Fall würde es dazu führen, dass ich dann ständig Tupel habe und dann eine neue Schreibweise für die Menge der Elemente, die im Tupel stehen. Und spätestens dann wird es absurd. Aber ja, ich habe mir die Frage schon häufiger gestellt, auch wann ich geordnete Basen einführe und was ich mit denen mache und was mit den Mengen und was die Vor- und Nachteile sind. Und da bin ich jetzt gelandet. Ja. Ja, gerne. Gab es einen Aha-Effekt?
Naja, also im Endeffekt ist ja so, dass eine Matrix sozusagen der Veränderung durch die Umwandlung in Vektoren ergeben wird.
Richtig. Was wir hier sehen, ist eine sogenannte Basiswechselmatrix. Das werden später noch gute Freunde. Also je nachdem. Aber ich würde sagen, ja. Basiswechselmatrizen sagen uns, wie man Vektoren einer Basis in einer möglicherweise anderen Basis darstellen kann. Und die Einheitsmatrix ist der Spezialfall des Basiswechsels von der Basis zu sich selber. Bisschen langweilig, aber muss man auch manchmal machen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man die gleichen Basisvektoren verwendet, aber in unterschiedlicher Reihenfolge. Auch dann gibt es eine schöne Form, wie diese Matrizen dann aussehen. Und dann gibt es noch den allgemeinen Basiswechsel, da passiert sowas, es kann beliebig hässlich werden. Aber wir werden sehen, dass wir manchmal Basiswechselmatrizen brauchen. Spannend. Mal gucken, wie der Rest der Vorlesung sein wird. Ich finde es bisher sehr interessant. Sind Sie wieder aufnahmefähig? Können wir weitermachen? Enthusiastisch. Oh, toll, toll. Schön. Oh, Nullabbildung. Nullmatrix muss ich, glaube ich, nicht kommentieren, oder? Basis egal. Also die Größe der Matrix sollte stimmen, aber sonst. Okay. Ein Sätzchen. Wir müssen uns kurz erinnern, was die ganzen Sachen sind, die da stehen. Und dann wird es für mich wieder eine Konzentrationsleistung mit Indizes, so wie letztes Mal, aber da haben wir es ja hingekriegt. Deswegen vertraue ich uns, dass wir das auch heute wieder hinkriegen. Generalvoraussetzung wie immer, wir haben unsere beiden Vektorräume V und W, die sollen wieder endlich erzeugt sein, die Dimensionen heißen N und M, genau wie vorher. Wir haben wieder feste, geordnete Basen, B-Hut und C-Hut, auch alles wie vorher. Und jetzt geht's los. beginnen wir mit den beiden Objekten, die da stehen, von wo nach wo wir abbilden. Das erste Objekt, HOM KVW, ist die Menge aller Homomorphismen über K von V nach W. Soweit, so harmlos. Aber wir versehen das Ganze jetzt mit einer Vektorraumstruktur. Und das ist, glaube ich, vor Weihnachten passiert. Also erinnern wir uns noch mal kurz, was da los war. Wir können zwei Homomorphismen addieren, indem wir für einzelne Vektoren die Bilder ausrechnen und dann die Bilder addieren. Und wir können Homomorphismen skalar multiplizieren, indem wir Bilder ausrechnen und skalar multiplizieren. Das ist vor Weihnachten passiert. Wir müssen uns gleich nur an diese Rechenoperation erinnern, nicht an den ganzen Beweis, warum das ein Vektorraum ist. Sondern das wissen wir jetzt ja schon, das können wir zitieren. Das war, glaube ich, Satz 5.3. Das zweite Ding, M, N Kreuz, M, K, ist die Menge aller N Kreuz, M Matrizen über K. Wir erinnern uns, der erste Eintrag, N, steht für die Anzahl der Zeilen. Der zweite Eintrag, M, steht für die Anzahl der Spalten. Oh Mann, jetzt geht's los. Die Einträge kommen aus K. Die werden auch zu einem Vektorraum über K, indem wir nämlich die Matrizenaddition als Vektorenaddition interpretieren und die Skalarmultiplikation als Skalarmultiplikation. Das haben wir in der letzten Vorlesung erst gesehen und in einer Podcast-Folge. Wir haben da jetzt also diese beiden Vektorräume über K. Und gleich kommt noch eine Abbildung, aber bevor die Abbildung kommt, möchte ich noch was sagen. Oh Mann. Wir kennen ja die Dimensionen dieser Vektorräume noch nicht. Aber wir können ja mal kurz gucken, ob das, was da steht, also dass man da eine sinnvolle Abbildung definieren kann, irgendwie sinnvoll sein könnte. Naja, bei den Homomorphismen von V nach W bilden wir von einem Vektorraum der Dimension n, wo wir also n Basisvektoren haben, ab in einen Vektorraum der Dimension m, wo wir also m Basisvektoren haben. Dazu würden Abbildungsmatrizen passen mit n Zeilen und m Spalten. Das ist also nicht so wahnsinnig abwegig, diese Matrizen zu betrachten. Und so wird auch die Abbildung jetzt definiert sein, Groß Phi. Was macht Groß Phi? Groß Phi schnappt sich in der Menge HOM KVW einen Vektorraumhomomorphismus, schnappt sich die beiden gegebenen festen Basen, und es ist wichtig, dass sie die ganze Zeit dieselben sind, B-Hut und C-Hut, und macht das da drüben, Abbildungsmatrix basteln. Das macht Groß Phi. Phi ist also eine durchaus komplexe Abbildung. Da ist was zu tun. Ist uns egal, wie viel das macht. Wir wissen einfach nur, wir stecken einen Homomorphismus rein und raus kommt eine Matrix mit passender Größe. Und jetzt kommt's. Wir behaupten, dass diese Abbildung ein Vektorraum-Isomorphismus ist. Und genau, jetzt reiben wir uns mal kurz die Augen. Also Moment, was ist da alles zu tun? Nicht nur ist das eine sinnvolle Abbildung, da kann man ja schon mal kurz zweifeln, nicht nur ist es eine sinnvolle Abbildung, nein, sie erfüllt die Homomorphie-Eigenschaft für diese beiden sehr interessanten Vektorräume. Und sie ist bijektiv. Ich nehme jetzt Wetten an, wie viele Tafeln ich brauche, um das mit Ihnen zu beweisen. Ich wische, Sie zeigen mir gleich Finger, was Sie denken, wie viele Tafeln wir brauchen. Und dann legen wir los. wenn ich zu lange improvisiere, schaltet mein Tablet in den Schlafmodus. Moment, mal gucken, wo wir sind. Ja, wir sind ungefähr dort. Okay, zeigen Sie mal, was denken Sie? Wie aufwendig ist das? Pi-Tafeln, E-Tafeln, okay, also 3, gut. Ich sehe aber auch sowas wie 5. Krass, okay, bietet jemand mehr als 5? Nee, wow. 10. Challenge accepted. Ich kann das auch auf 10 Tafeln beweisen, glaube ich. Aber, okay, ich versuche mal innerhalb einer Hand zu bleiben. Nee, tu es oder tu es nicht, es gibt keinen Versuch, ne?
Aber ich mache es. Ich bin optimistisch. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass 4 reichen. Zumal wir schon geklärt haben, dass grundsätzlich das, was da steht, was die Abbildung tut, sinnvoll ist. Die Dimensionen passen zusammen, also von V und W mit den Anzahlen der Zeilen und Spalten in den Matrizen. Da wir wissen, wie man Abbildungsmatrizen bildet, verstehen wir auch, was die Abbildung groß wie tut. Also mache ich jetzt eine kurze Checkliste für uns, was zu zeigen. Zum Beispiel Inaktivität zeigen, dann sagen Sie schon, dann kann ich das in einer Podcast-Folge erzählen. Ja, das ist unser Fahrplan. Und wir brauchen Notation. Oh, und wir sollten uns erinnern, was für Bezeichnungen ich verwendet hatte in diesen beiden Vektorräumen für die Verknüpfung, auf die wir uns in der Homomorphie-Eigenschaft beziehen. Ich schreibe mal hier weiter. Kringelplus war die Addition von Vektorraumhomomorphismen und von Matrizen. Und Kringel war sowohl die Skalarmultiplikation bei den Vektorraumhomomorphismen als auch die Skalarmultiplikation bei Matrizen. Die Notation war an der Stelle konsistent und wir sehen jetzt warum. Beginnen wir mit 1. Mit der Homomorphie-Eigenschaft. Ich brauche ganz viel Notation. Ich brauche die ganze Zeit dasselbe, Moment. Schadet jedenfalls nicht. Ich nehme mal ein bisschen Zeug her. Schadet nicht, wenn ich das die ganze Zeit habe. Sein Alpha, Beta, Homomorphismen. Und ich brauche bestimmt mindestens ein Skalar. Kann man das lesen? Auch hinten? Ich lese nochmal vor. Sein Alpha, Beta, Homomorphismen von V nach W und sein Lambda aus K. Dahinter steht unsere Checkliste und ab jetzt schreibe ich den Vektor. Was passiert, wenn ich Alpha und Beta Kringel addiere und dann Phi anwende? Denn wenn ich den jetzt mit groß 4 abbilde, dann bastle ich eine Abbildungsmatrix. Die Abbildungsmatrix, die ich hier bastle, ist, das sind einfach nur Bezeichnungen, die Abbildungsmatrix für Alpha Klingel plus Beta bezogen auf die Basenbildung und C. Hier habe ich einfach nur die Abbildungsvorschrift hingeschrieben, die im Satz steht. Wie entsteht diese Abbildungsmatrix? Das große Bild habe ich weggewischt. Ich nehme die Vektoren aus B-Hut in der richtigen Reihenfolge, bilde sie damit ab, und ich weiß jetzt, was da passiert. Ich nehme hier nicht, bilde sie ab und addiere die Bilder unter Alpha und Beta. Und dann stelle ich das aus rauskommenden in C-Hut dar. Okay? Also machen wir das mal kurz. Wir schnappen uns einen Basisvektor. Haben wir eigentlich schon Namen? Nee, ne? Später werden die noch Namen brauchen. Aber momentan geht es ohne. Ich nenne irgendeine Zeit B. Ist B ein Vektor aus B? Dann kann ich ja hinschreiben, was das Bild von B unter Alpha plus Beta ist. Das ist nämlich B hoch Alpha plus B hoch Beta. Und ich schreibe das deshalb hin, weil wir jetzt einmal da drauf schlagen können, um die Matrix zu bilden für Alpha plus Beta. Muss ich wissen, wie ich dieses Ding hier darstelle mit den Vektoren aus C. Und die Koeffizienten muss ich dann hinschreiben. Was mache ich praktisch? Na, praktisch weiß ich, was hier passiert. Ich bilde B nämlich erst mit Alpha ab und schreibe das hin. Dann bilde ich es mit Beta ab und schreibe das hin. Und dann addiere ich diese beiden Vektoren. Was auch immer da rauskommt, kann ich jetzt hinschreiben als Linearkombination mit C gut. Und zwar getrennt. Einmal das. Einmal das. Und wenn ich dann diese Linearkombination addiere, dann kommt die Linearkombination raus für diesen Kombinierten. Das heißt aber, dass egal ist, ob ich zuerst die Abbildungsmatrix bilde, für Alpha und für Beta, und dann addiere ich diese beiden Matrizen und die Koeffizienten, oder ob ich direkt die Abbildungsmatrix dafür bilde. Diese Gleichung ist der Schlüssel dazu. Das zeigt mir, dass es wirklich nur die Addition der Abbildungsmatrix ist. Also, Moment, Rechtschreibung. Addieren wir für die Koeffizienten in den Abbildungsmatrizen oder in der Abbildungsmatrix für die Koeffizienten für Alpha bzw. Beta. Und zwar in jeder Zeile. Jeder solche Basisvektor B steht ja für eine Zeile dieser Abbildungsmatrizen. Und wir haben jetzt gesehen, dass es egal ist, ob man direkt die kombinierte Abbildungsmatrix macht für diese Abbildung, oder ob man die einzelnen Abbildungsmatrizen macht und sie hinterher addiert. Das ist also die Verträglichkeit mit der Addition. Schreibe ich jetzt nochmal hin. Also ist die Abbildungsmatrix für Alpha Klingel plus Beta tatsächlich dieselbe, als wenn ich die. Als wenn ich die einzelnen Matrizen bilde für Alpha und Beta. Und dasselbe passiert bei der Skalarmultiplikation. Das mache ich jetzt kürzer, weil es wirklich die gleiche Idee ist. Ich schnappe mir wieder einen Vektor aus B-Hut. Ob ich jetzt zuerst die Abbildungsmatrix bilde, mir die Koeffizienten angucke und dann alles mit Lambda multipliziere, oder ob ich erst den Vektor nehme, mit Lambda multipliziere und dann die ganzen Koeffizienten ausrechne und hinschreibe, ist egal. In beiden Fällen habe ich einfach diese Koeffizienten und multipliziere sie mit Lambda. Genauso ist B abgebildet mit Lambda Klingel Alpha, dasselbe wie Lambda mal B hoch Alpha. Hier habe ich die Skalarmultiplikation für den Homomorphismus, aber nach Definition nehme ich einfach das Bild und mache dann Skalarmultiplikation im Vektorraum B. Und für den Koeffizienten in der Matrix heißt es halt, dass ich dann einfach hier die Linearkombination ausrechne, die Koeffizienten hinschreibe und dann alle mit Lambda multipliziere. Also ist die Abbildungsmatrix für Lambda Klingel Alpha Fortschrittsbild für Alpha und dann hinterher alles mit Lambda multipliziert. Und wenn Sie an einem kleinen, aber feinen Beispiel sehen wollen, wie diese Rechnung wirklich aussehen, wenn man die ausführt, dann sagen Sie es schon genug und dann rechne ich Ihnen das an einem kleinen Beispiel vor. Das war übrigens die Nummer auf die Eigenschaft. Solidität. Was war das?
Solidität?
Ich habe es vergessen, vor der kurzen. Was müssen wir zeigen? Ganz langweilig. Also, wenn wir nichts wissen, nur die Definition, was zeigt man da Solidität? Dankeschön, ich freue mich für alle, die melden.
Dass wir hier das Fehler in Google gibt.
Danke, dass Sie diesen Fehler gemacht haben. Es gibt immer für Bilder in Google, sonst wären es keine Bilder. Also, was brauchen wir?
Für jedes Element aus dem Zielbereich.
Danke! Sehr schön, wir brauchen für jedes Element aus dem Zielbereich ein Element. Der Zielbereich ist die Menge aller Matrizen der Größe n kreuz n mal k. Was muss ich also tun? Ich muss mir irgendeine Matrix schnappen und muss ein Urbild basteln. Und während ich das hinschreibe, bitte ich Sie zu überlegen, ob wir vielleicht heute in der Vorlesung schon die Idee gesehen haben, wie man aus einer gegebenen Matrix eine Abbildung basteln kann. Also hier ein passendes Urbild. Bis dann bald. I läuft von 1 bis n, weil es die Zeilen sind, und j läuft von 1 bis m, weil es die Seiten sind. Und jetzt brauche ich irgendwie eine Idee. Wie kann ich mir eine Abbildung zurechtfummeln, bei der A als Abbildungsmatrix rauskommt, wenn ich die Basen B-Hut und C-Hut benutze? Denn das ist ja das, was jetzt gesucht ist. Urbild zu finden heißt, einen Homomorphismus zu finden von V und W mit dieser Matrix als Abbildungsmatrix, wenn wir unserem Verfahren folgen und man halt Abbildungsmatrizen hinschreibt. Irgendwie? Aber wir haben Zeit und wir haben heute schon so viel komisches Zeug gemacht, wir machen noch mehr komisches Zeug. Stellen Sie sich vor, es ist jetzt kein R-Quadrat. Hier ist unsere kleine Matrix. Ich nenne die Leute jetzt mal A, B, C, D, damit ich nicht so viele Indizes hinschreiben muss. Und stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt also Basen, zwei Vektoren für A Quadrat, im Start- und im Zielbereich. Wie würden Sie die Abbildung definieren, damit das als Abbildungsmatrix rauskommt? Wie müssen Sie das hinfüllen? Wenn Sie es ganz einfach machen wollen, dann denken Sie an die Standardbasis. Wenn Sie vorne und hinten die Standardbasis haben, was bedeutet dann diese Matrix? Wie muss die Abbildung aussehen, damit das passt? Ja, trauen Sie sich, auch wenn es nicht ganz so viel ist, macht nichts. Aber ich freue mich über jede Idee. Ja.
1001.
Also, wohin wollen Sie die Vektoren abbilden, ist meine Frage. Welchen Vektor wohin? Sie meinen jetzt 1, 0 und 1 sollen Ihre Basisvektoren sein. War das das, was Sie meinten?
Ja.
Okay, hier finde ich gut. Die Frage ist also jetzt, wohin geht der Vektor und wohin geht der Vektor, damit diese Matrix am Ende rauskommt. Wenn Sie denken, dass es zu einfach ist, haben Sie wahrscheinlich recht. Ja. Dann. Ja, es ist wirklich so einfach. Wenn Sie die Standardbasis voraussetzen, nur dann ist es so einfach. Dann steht hier in der ersten Zeile das Bild vom ersten Basisvektor. Vektor und in der zweiten Zeile steht das Bild vom Seitenwechsel. Wenn die Basen komplizierter sind, dann klappt es wieder nicht, denn dann muss man ja wieder an Koeffizienten denken. Aber das ist die Idee. Wir interpretieren jetzt also die Einträge der Matrix als Koeffizienten, damit das zusammenpasst. Und das schreiben wir einfach mal hin. Einfach nur, ist jetzt viel gesagt, aber ich gebe mir Mühe. Für die Basisvektoren C1 bis Cm von B. Was da steht, ist also auf jeden Fall Element von B und das definiere ich als Bild. Und das mache ich jetzt mit jedem Basisvektor und es sieht immer gleich aus, deswegen schreibe ich nicht alle hin. Man muss einfach nur die Indizes hinpuzzeln. Ja, nur. Aber ich schreibe den letzten. Da bin ich in der letzten Zeile meiner Matrix. Also bin ich in Zeile N. Das heißt, die Einträge sind AN1. Basisvektor, wo der abgebildet wird. Die Bilder landen auf jeden Fall in B, denn ich bilde ja die Linearkombination mit den Basisvektoren aus B, also passt es schon mal. Und bevor wir jetzt irgendwie weiter überlegen, möchte ich nur kurz einen Reality-Check machen. Kommt da die richtige Matrix raus? Also mal angenommen, wir könnten 4 jetzt linear fortsetzen, bla bla. Kämen wir die richtige Matrix raus? Naja, gucken wir mal. Für die Matrix müssen wir ja die Basisvektoren mit B abbilden. Dann müssen wir uns die Linearkombination angucken, die rauskommt, und müssen die Koeffizienten in die Matrix schreiben. Und hier stehen die richtigen Koeffizienten. Das heißt, das passt. Und jetzt sind wir fertig. Dann ist nämlich die k-lineare Fortsetzung von Phi. Die richtige Matrix A. So haben wir ein Moment gepasst. Und wir sind schon fertig mit der Selektivität. Und jetzt kommt die Injektivität. Alternative, wir haben ja Homomorphismus, wir können uns den Kern angucken.
Maßnahmen zu Fuß. Injektivität heißt ja, jedes Element aus dem Zielbereich hat höchstens ein Ohmel. Also schnappe ich mir jetzt zwei Elemente aus dem Startbereich, die das gleiche Bild haben. Ich habe ja schon Alpha und Beta da oben stehen. Bei Alpha Phi das gleiche wie Beta Phi. Das ist jetzt ein großes Phi, also das Phi aus unserem Satz. Und wir erinnern uns nochmal, was das große Phi macht. Das große Phi nimmt diese Abbildungen und bildet dann die Abbildungsmatrix für die festen Basen B, Hut und C, Hut, die wir haben. Okay? Was hier also steht, ist, dass da zwei Matrizen gleich sind. Die Matrix für Alpha ist dieselbe wie die Matrix für Beta. Wann sind zwei Matrizen gleich? Na, wenn sie gleich groß sind und genau dieselben Einträge gleichstehen. Aha, das heißt also, in der Abbildungsmatrix für Alpha steht dasselbe wie in der Abbildungsmatrix für Beta. Worauf beziehen sich die Informationen in der Abbildungsmatrix? Na, da steht doch drin, wie die Basiselemente abgebildet werden, oder? In der ersten Zeile stehen die Koeffizienten für das Bild vom ersten Basisvektor, in der zweiten für den zweiten. Also steht in dieser Gleichung die Information, dass die Basisvektoren aus B-Hut von Alpha und von Beta gleich abgebildet werden. Und das schreibe ich jetzt hin. Nach der Definition der Abbildungsmatrizen werden also die Vektoren bis B1 bis hin zu Bn von Alpha und Beta gleich abgebildet. Ansonsten wird es inkonsistent und dann funktioniert diese Konstruktion nicht mehr. Nicht mehr so gut. Jetzt Erinnerungsvermögen gefragt. Was wissen wir über Vektorraumhomomorphismen, die auf einer festen Basis die gleichen Bilder haben? Ich gebe die zwei Vektorhomomorphismen, gleicher Strand, gleicher Zielbereich. Wir starten mit einer festen Basis und diese beiden Homomorphismen bilden diese Basisvektoren genau gleich ab. Was weiß ich dann wieder?
Ja. Die fortgesetzten Abbildungen sind auch identisch.
Richtig. Die Abbildungen sind dann gleich, denn das Gleichsein auf den Basen setzt sich ja quasi linear fort durch die Linearkonversion auf Gleichheit für alle Vektoren. Das steht im Satz 5.5, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, jetzt können wir Satz 5 feiern und wir kriegen die Injektivität geschenkt und sind nach 2 Tagen. Und ja, die Anzahl der Zeilen und Spalten kann unterschiedlich sein.
können von einem vierdimensionalen Vektorraum in einen zweidimensionalen abbilden.
Wie würde ich das denn aber in so einer Matrix dann rechnen? Wie würde ich das miteinander vereinen?
Also hier zum Beispiel, wenn ich jetzt bei dem Beispiel 4 und 2 bleibe, dann hätten Sie 4 Zeilen und 2 Spalten. Das heißt, Sie hätten die Vektoren B1 bis B4, aber in der Linearkombination würden immer nur C1 und C2 stehen, weil es immer nur diese beiden Basisvektoren zum Darstellen gibt. Gibt es Sinn? Super. Ja? Was ist mein Zeichen für die Hintereinanderausführung von Abbildungen? Nein, es ist keine Seitenkreuzung. Was war denn nicht für ein Symbol für die Hintereinanderausführung von Abbildungen? Schon immer. Von Anfang an in der ganzen Vorlesung. Da hinten. Ein Sternchen. Was für ein Symbol verwende ich für die Multiplikation von Matrizen? Ja.
Ein Sternchen.
Ein Sternchen. Jetzt lernen wir darauf.
Lemma 6,6. Diesmal habe ich 3 Vektorräume, V, B und U, und ich habe 2 Homomorphismen. Der erste, Alpha, geht von V nach W und der zweite, Beta, geht von W nach U. Alles ist endlich erzeugt, alles findet über dem gleichen Körper K statt. Und jetzt brauche ich noch feste geordnete Basen. B-Hut gehört zu V, C-Hut gehört zu W und D-Hut gehört zu U. Ich kann jetzt also haufenweise Abbildungsmatrizen bilden mit diesem ganzen Zeug. Und das mache ich auch. Einmal bilde ich die Abbildungsmatrix für Alpha mit den Basen B-Hut und C-Hut und dann für Beta mit den Basen C-Hut und D-Hut. Und dann kann ich aber ja auch noch Alpha und Beta hintereinander ausführen, denn der Startraum von Beta ist dasselbe wie der Zielraum von Alpha. Das passt also zusammen. Ich kann also auch den Homomorphismus Alpha-Stern-Beta angucken. Der geht von V nach U. Das heißt, ich kann dann die Basen B-Hut und D-Hut benutzen. Und dann kann ich da auch eine Abbildungsmatrix aufstellen. Und dieses Lemma sagt, dass es egal ist, ob ich Alpha und Beta hintereinander ausführe und dann die Abbildungsmatrix bilde, oder ob ich die Abbildungsmatrizen bilde und die dann multipliziere. In anderen Worten, die Hintereinanderausführung von Homomorphismen verträgt sich mit der Matrixmultiplikation und unter anderem deshalb verwende ich da auch dasselbe Symbol. Ist das nicht schön? Das heißt auch, dass alle, die gerne mit Matrizen arbeiten, später, anstatt Abbildungsvorschriften hintereinander zu schalten, einfach Matrizen multiplizieren können. Und das beweisen wir jetzt noch. Gut, dass ich noch Tafelplatz habe.
Wir brauchen das ganze Zeug, was da steht. Also kommt erstmal ganz viel Notation. Die Dimension von V sei M. Die von W sei M. Sowie die ganze Zahl, die von U sei L. Und die Basen haben ja schon Namen, aber die Basisvektoren noch nicht. Also gebe ich den Basisvektoren jetzt auch noch Namen und das ist alles genauso, wie man denkt. B-Hut ist schon definiert, ich bezeichne jetzt die Vektoren in B-Hut und nicht umgekehrt. Also kein Definitionszeichen. So, ganz viel Zeug. Und jetzt kann ich ja die Bilder von dem ganzen Kram darstellen in den Basen, die jeweils gegeben sind. Und dafür habe ich irgendwelche Koeffizienten und dann weiß ich, dass die in den Matrizen an der entsprechenden Stelle stehen. Also schreibe ich die Koeffizienten hin. Ich gebe ihnen jetzt einfach erstmal einen Namen und dann puzzeln wir gleich zusammen, wo die Sachen in den Matrizen stehen. Aber erstmal nur die Bezeichnung. Sei Lambda 1, 1 bis Lambda n, n. Das sind insgesamt n mal m Koeffizienten.
Finger so, dass ich die brauche, um die Bilder von B1 bis hin zu Bn unter Alpha darzustellen. Das schreibe ich also einmal hin. B1 hoch Alpha soll sein die Summe Lambda 1i mal Ci, wobei i von 1 bis n läuft. Und genauso gehe ich weiter bis zum letzten Basisvektor. Leider brauche ich das Ganze auch nochmal für die Bilder unter Beta. Ich brauche also noch mehr Leute. Die heißen μ11 bis μml. Ich glaube, das passt da hinten noch besser hin. Dann kann ich darunter die Bilder schreiben. μ11 bis μml. So. Das gilt. Gleiche Geschichte. C1 hoch Beta ist dann die Summe. Ach, wie gehen die Buchstaben aus? J gleich 1. J gleich 1 ist L. Diese 1 kann wahrscheinlich niemand lesen. J gleich 1 bis L. μ 1 J, glaube ich. 1 J mal, wie heißen die Basisvektoren? D. D, J. Ja, das ist richtig. Bla bla bla. Der letzte ist Cn. Und gleich D, J, 1 bis L. μ, M, J mal D, J. Da ist nichts passiert, die Sachen heißen nur irgendwie. Ne? Ich bilde alles ab. Ich stelle alles da, brauche 100.000 Koeffizienten und die kriegen jetzt alle Namen. Und mehr haben wir nicht gemacht. Aber jetzt können wir die Sachen in den Abbildungsmatrizen wiederfinden. Das ist jetzt so ein bisschen puzzeln. Wo finde ich die... Okay, also, um auf der rechten Seite die Abbildungsmatrizen zu multiplizieren, muss ich ja immer so Zeilen und Spalten kombinieren. Also muss ich jetzt, wenn ich allgemein so einen Eintrag hinschreiben will, mir die i-te Zeile von Alpha und die j-te Spalte von Beta angucken und dann das machen, was man halt macht bei Matrixmultiplikationen, um auf der linken Seite den Eintrag i-j zu bekommen. Für den Eintrag an der Stelle i-j der Matrix auf der linken Seite von der ersten Matrix auf der rechten Seite und die j-te Spalte von der zweiten Matrix auf der rechten Seite. Wenn Sie Platz lassen. Und die J-te Spalte von M Beta C D. Und jetzt ist da Platz und das heißt, wir können hinschreiben, was die Sachen sind. Wir können es nicht sehen. Mit den ganzen Koeffizienten. Denn die Koeffizienten da sind doch genau die Leute, die in den Matrizen stehen. Sonst wären das ja nicht die Leute in der Linearkombination. Für die i-te Zeile hier schreibe ich einfach ab, was da steht. Da brauche ich nämlich bi hoch Alpha und die Koeffizienten dazu sind, da gucke ich einfach dahin, Lambda i1 bis Lambda i. Das ist die i-te Zeile. Und jetzt habe ich da Komma hingeschrieben zum Unterscheiden. Das heißt, ich habe quasi den Zeilenvektor hingeschrieben, den i-ten Zeilenvektor. Und bei der j-te Spalte von der anderen Matrix mache ich das jetzt auch so. Da schreibe ich das als Spaltenvektor hin. Da brauche ich die entsprechenden μs Und zwar ist das dann μj 1, nee, a. J ist Spalte. Spalte steht an zweiter Stelle. Also μ1j. μ1j bis, und die Länge war L. Nee, m, weil das ja die Zeilenanzahl ist. Also μ, m, j. So, wenn wir das jetzt kombinieren für den J-Eintrag, dann ergibt sich nach den Regeln für die Matrixmultiplikation das mal das plus das zweite mal das zweite. Also ergibt sich Lambda μ1 mal μ1 J plus das zweite plus Lambda Und das sind die richtigen Koeffizienten, wenn wir den Newton-Basisvektor mit Alpha Sternblätter abbilden. Kann ich das noch hinschreiben? Ja, da so. Denn wenn ich den Newton-Basisvektor nehme und bilde ihn mit Alpha Sternblätter ab, dann gucke ich, was sind die richtigen Koeffizienten. Das steht hier. Bi hoch Alpha kann ich hier an dieser Formel ablesen, was das ist. Da habe ich dann die Summe, j geht von 1 bis m, Lambda bij mal cj, das Ganze hoch Beta. Homomorphie-Eigenschaft heißt, ich kann das Beta auf die einzelnen c's ziehen und dann kriege ich so eine Doppelsumme.
Habe ich hier irgendwelche guten Koeffizienten?
Ja, nur damit es keine Verwirrung gibt. J gleich 1 bis m, dann nenne ich den letzten Koeffizienten mal t gleich 1 bis l. Und dann habe ich hier vorne immer noch die Lambda j, die Lambda. Und für jedes c kommt jetzt die entsprechende Darstellung mit Beta dazu. Das heißt, dann habe ich da stehen Lambda j mal μ j t. Und hinten die Basisvektoren dt. Und wenn wir uns jetzt diese Kombination hier angucken, dann sehen wir, dass es genau dasselbe ist, was da oben steht. Das heißt, beim Basisvektor dj steht genau der Koeffizient, der da oben auch dazu. Und so kann man sehen, dass die beiden Matrizen gleich sind. Ich weiß, es ist eine lange Rechnung. Ja.
Entschuldigung, aber. Wir jetzt sehen ja, und was sehen wir dann? Sehen wir dann Beta hier Alpha hoch Beta?
Ja, genau. Also, oder jetzt sehen wir mit Hilfe der Mutation von der anderen Tafel, wie man das Bild von BI unter Alpha-Sternblätter ausrechnen kann.
Okay.
Und dann vergleichen wir das, was da steht, das habe ich jetzt nicht mehr hingeschrieben, sondern nur gesagt, dann vergleichen wir das, was da steht, mit dem da oben und sehen, dass der Koeffizient der richtige ist.
Und das heißt, dieses μ1j bis μmj ist überhaupt noch zu.
Diese Leute, die gehören zu den Bildern von den Cs unter Beta. Die anderen Koeffizienten bleiben aber da. Und dann gucke ich einfach an die Stelle J. Was ist der Koeffizient für die J? Und dann sehe ich, das ist der richtige.
Also können Sie einfach mal ganz kurz zeigen, was Sie zuerst an, was Sie da einfach gerade angeschrieben haben?
Ach so, ja klar, das ist klar. Kein Problem, das ist dann zwar nicht mehr auf dem Video, aber hier kann ich das gerne machen. Also, zuerst habe ich das hier alles angeschrieben, bis hier und bis hier unten.
Ah, okay.
Das war ein zusammenhängendes Argument.
Ja.
Und dann habe ich am Ende diese Rechnung hingeschrieben, damit man sieht, welchen Koeffizienten man jetzt vergleichen muss.
Okay, weil ich habe gedacht, jetzt sehen wir, dass Mü 1...
Nee, schon klar, ich verstehe den Punkt, dass jetzt sehen wir, bezieht sich auf die Rechnung darunter. Ja. Und wie immer, wenn Sie irgendwo noch mehr Details brauchen oder ein Beispiel, dann sagen Sie einfach Bescheid. Danke!